herzlich willkommen bei Die Art zu leben, deinem Podcast für innere Balance, echte Verbindung und das Leben nach deinen eigenen Regeln. Ich bin Andrea, Life Art und Soul Business Coach, und ich lade dich ein, dich inspirieren zu lassen mit tiefgehenden Tools, ehrlichen Impulsen und neuen Perspektiven für mehr Balance zwischen Familie, Beruf und innerer Freiheit. Und mutig deinen authentischen Lebensweg zu gestalten. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Art zu leben. Und vor mir sitzt die liebe Doris. Und ich sehe schon im Hintergrund so ein tolles Bild. Da kommt so mein Künstlerherz kommt dann wieder so hoch. Genau. Aber bevor wir da eintauchen, würde ich erstmal sagen, liebe Doris, würdest du dich mal vorstellen, wer du bist und was du so machst? Was sag ich mal, welche Rollen du hast in deinem Leben? Und dann starten wir und schauen mal, wohin diese Reise heute geht.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir hier vom Bodensee, wo ich aktuell lebe. Und das ist immer ja mittlerweile so eine philosophische Frage geworden, ne? Wer bin ich? Denkt man zuerst an dieses Buch von Richard David Brecht, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und bevor ich aber zu mir als Person komme, möchte ich noch ein Interview oder Kurt Töpperwein, was er in einem Interview zu diesem Gesetz gesagt hat, zitieren, weil ich bin ein großer Anhänger von ihm. Und ihm ist auch neulich diese Frage gestellt worden. Und vielleicht ist das auch jetzt eine Antwort für den einen oder anderen Zuhörer, mal drüber nachzudenken. Er hat geantwortet auf diese Frage, wer bin ich? Er sagt, ich bin erwachtes Bewusstsein. Und ich bin hier auf Erden in der Schule des Lebens und habe, als ich hier auf die Erde gekommen bin, dieses Erdenkleid, also diesen physischen Körper angenommen. Und wenn ich wieder zurückgehe in die Quelle, dann lege ich einfach dieses Erdenkleid wieder ab. Und ich bin ein ganz großer Fan von Metaphern, von inneren Bildern. Und dieser Satz ist so, prägt mich so seit einigen Tagen, immer gerade wenn ich morgens so in den Tag starte. So, das war jetzt so ein kleiner Abschweifer.
Jetzt kommen wir zu deinem Erdenkleid.
Genau, jetzt kommen wir zu meinem Erdenkleid und zu meinem Ich Bin. Ja, ich bin Doris Hildegard und muss auch dazu sagen, den zweiten Namen Hildegard trage ich noch gar nicht so lange bei mir. Wurde mir aber irgendwann mal bewusst, weil ihn meine Eltern mir ja bei meiner Geburt mitgegeben haben. Und seitdem ich mich auch so, auch egal, ob ich eine E-Mail schreibe oder eine WhatsApp oder so, immer dieses Doris Hildegard, habe ich das Gefühl innerlich gehabt, ja, es ist irgendwas mehr ganz in mir geworden. Weil es hat ja es hat den Grund gehabt, weil meine Patentante Hildegard hieß. Früher war das eben so, dass man den Namen mitbekommen hat. Aber es macht auch mit mir etwas. Und vielleicht auch das als kleine Anregung an die Zuhörer, mal zu recherchieren oder zu schauen, den zweiten Namen mit dazu zu nehmen. Manchmal ist sogar der zweite Name kraftvoller als der erste. Ja, ich bin, wenn man das Buch des Lebens, wie ich es hier gerne nenne, gerade an meinem Kapitel zu schreiben, das siebte Lebensjahrzehnt. Das heißt also, ich gehe jetzt, nächstes Jahr werde ich 70. Ich bin auf die Welt gekommen mit dem Tod. Da können wir später nochmal vielleicht näher drauf einsteigen. Und ich bin sehr, sehr stark geprägt von meinem Großvater. Und leider hat er mich viel zu früh verlassen. Ich war damals 13. Und er ist aber immer noch so, so präsent bei mir mit allem, was er mir mitgegeben hat für dieses Erdendasein. Ja, und zwischen Geburt und jetzt siebten Lebensjahrzehnt gibt es natürlich unendlich viele Geschichten, Up and Downs. Wie man so schon sagt, dieses Rollercoaster, dieses Achterbahnfahren des Lebens mit auch teilweise mehrfach Looping. Und da können wir gerne auf die eine oder andere Geschichte tiefer eingehen. Ich bin da immer offen und bereit, ja, alles darzulegen.
Also ich finde, das ist schon ein sehr guter Einstieg und ich mag dieses auch, dieses, ja, also ich sag mal, ich bin 63 Jahre alt, bin noch nicht 70, brauche noch ein paar Jahr, ich, paar Jährchen jetzt dafür, aber dieses, ich finde, das Bewusstsein verändert sich, ne? Dieses Denken, das haben auch viele schon gehört, von was habe ich mit 20, was war da meine Intention oder was habe ich da schon gefühlt oder wo hat meine Seele mich schon geschoben in einem bestimmten Alter. Aber ich finde, jedes Jahr, also jede Lebensveränderung, jedes Jahr mehr im Leben bringt eben immer mehr diese Bewusstheit für sich selbst und auch für das Leben, schenkt das einem immer mehr, finde ich. Und ich fange jetzt einfach mal an und frage, weil du vorhin schon sagtest, also dein Start im Leben, ins Leben hinein, war schon in der Verbundenheit mit dem Tod. Und ich sage jetzt mal ganz krass, weil das ist es ja. In der Sekunde, wo wir das Leben geschenkt bekommen, ist uns der Tod gewiss. Es hört sich jetzt so krass an, aber es ist so. Und jetzt hast du gerade schon angefangen damit, so dieses, ich bin schon so gestartet. Würdest du das uns mal erklären, um was es da genau geht, wenn es für dich okay ist?
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich kam mit einer Zwillingsschwester zur Welt. Nur diese Zwillingsschwester hatte sich schon auch einige Zeit vor der Geburt, hatten wir uns verabschiedet. Und das heißt, auch das Fruchtwasser war schon in Verwesung und war natürlich im Kaiserschnitt. Und ich bin jahrzehntelang, kann man sagen, durch die Welt gegangen mit Schuldgefühlen. War erstmal, warum hat mich meine Schwester verlassen? Und meine Mutter hat irgendwann mal, also es wurde ja, ich bin ja geboren 1956 und damals wurde ja so nicht über solche Sachen gesprochen, wie heute diese ganze Aufarbeitung eben ist, ne? Nur du kriegst dann mal so ein paar, irgendwann in irgendeinem Moment so einen Satz vor die Füße geworfen. In dem Moment macht er vielleicht nichts mit dir, aber er geht ja auf deine Zellebene. Er verändert ja deine Zellinformation. Meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, ja, du lagst ja obendrauf. Und da habe ich in meinem Unterbewusstsein ganz viele Schuldgefühle entwickelt. Und ich habe erst vor, wie gesagt, also jetzt bin ich noch 69 im 70. Lebensjahr. Und ich habe vor, lass mich überlegen, vielleicht 4, 5 Jahren habe ich eine wundervolle Frau gefunden, die sich mit dem Thema Zwillinge beschäftigt. Und sie ist in diesen Geburtsprozess hineingegangen. Und das möchte ich auch gerne, vielleicht ist auch der ein oder andere Zuhörer, ja, ein alleingeborener Zwilling, wie man es ja auch gerne nennt. Und vielleicht gibt dieser Prozess, den ich jetzt gerne beschreiben möchte, auch dem einen oder anderen Zuhörer etwas. Und zwar hat sie gesagt, es hat also wirklich eine Kommunikation zwischen meiner Zwillingsschwester und mir stattgefunden. Und sie hat mich im wahrsten Sinne des Wortes nach vorne geschoben. Sie hat gesagt, und das war auch so faszinierend für mich, meine Mutter oder unsere Mutter hatte nicht die Kraft oder hätte nicht die Kraft gehabt für zwei. Und meine Mutter wollte auch keine Kinder, bekam ich auch irgendwann mal so zwischendurch gesagt. Also das hat hundertprozentig gestimmt. Und von daher hat sie gesagt, wir hatten wohl in einem früheren Leben das umgekehrte Verhältnis, wo ich gegangen bin und sie gelebt hat. Und ja, und so hat sie mich vorgeschoben und wir, seitdem ich diesen Prozess mit, oder vielmehr dieses Channeling, wie man es auch immer nennen mag, mit dieser Frau gemacht habe, habe ich diese Schuldgefühle endlich über Bord werfen können und habe mich quasi freigesetzt von diesen Schuldgefühlen. Und ich habe so ein wunderschönes Engelbuch, wo Namen drin stehen. Und mein erster Vorname Doris oder mein Rufname, habe ich dann mal geschaut, geht ja auch um Dolores, Dorothea. Und es das heißt, und wenn man das jetzt mal so in diesen Zusammenhang bringt, ja, es wurde mir wirklich das Leben geschenkt. Und wie du so schön gesagt hast, das finde ich, das wurde mir jetzt gerade so bewusst durch deine Worte. Ja, ich habe beide Seiten der Medaille, also auf der einen Seite das Leben und auf der anderen Seite den Tod, in einem Moment, in einem Augenblick miterleben dürfen.
Und so verrückt sich das anhört, das ist ja aber auch ein Geschenk, weil du damit ganz anders in dieses Leben auch gestartet bist. Und ich frage dich jetzt mal so, wie ging es dann für dich so weiter? Also dieses, was hat dich angetrieben? Also ich weiß ja noch nicht so genau, das erzählst du uns bestimmt noch, was du so machst. Wo hast du gemerkt in deinem Leben, wo vielleicht, also du hast vorhin schon ein bisschen erzählt, dass es da so Auf und Abs gab, aber wo waren so Wendepunkte, wo du gemerkt hast, ah, jetzt komme ich in die Richtung, wo ich sag mal, meine Seele auch sagt, hey, hier bist du richtig, hier mach mal weiter. Weißt du so, es ist ja oft, wir unterdrücken ja diese innere Stimme. Dieses, also gerade in dieser Welt, wo so viel Druck herrscht, so viel ich muss machen, ich muss, 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 verlieren wir ja diesen Kontakt zu diesem Inneren, wie wir es auch immer gerne bezeichnen möchten. Für mich ist es eben auch die Seele, die eben uns ja auch schiebt. Wo war für dich ein Wendepunkt, wo du gemerkt hast, boah, jetzt komme ich auf dem Richtigen. Also jetzt merke ich, jetzt passiert was.
Interessanterweise ist das sehr spät in meinem Leben passiert. Ich war, glaube ich, 50, und litt auf einmal ganz plötzlich unter Ängsten. Also ich war früher mal jemand Zahnarzt, Stuhl bis nach hinten, ne, auf den Kopf stellen und alles. Und auf einmal von einer Minute zur anderen war das anders. Und dazu möchte ich auch gern eine kleine Geschichte erzählen, die mir auch erst vor kurzem bewusst geworden ist. Wie gesagt, also früher Karussell fahren und alles war gar kein Thema für mich. Und ich bin in früheren Jahren, war auch meine Mutter so eingestellt, immer auf sich achten, auf sich pflegen und zur Kosmetik gegangen. Und wir hatten einen Kosmetikabend und dann wurde ein Produkt vorgestellt, so eine Maske zu machen, ja, so wie so eine Gipsmaske. Und dann wurde jemand Freiwilliges gesucht, um Vorher-Nachher-Effekt eben darzustellen. Und ich war immer so jemand, ne, mache ich, ne, gleich Finger hoch. Und ich habe wirklich diese Maske, so mehrere Schichten, also es hat wirklich nur diese Schlitzaugen schauten raus. Und dann wurde mir den natürlich abgenommen. Und das wurde mir neulich bewusst, dass das, glaube ich, schon der Punkt oder der von meiner Seele irgendwo war, wo die gesagt hat, so, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du deine äußere Maske absetzt. Ja, und das ist ein paar Jahre vorher gewesen. Wie gesagt, dann kam so mit 50 diese oder danach diese Angst eben auf. Und ich bin auch ganz klassisch, ehrlich gesagt, erstmal, obwohl ich schon immer alternativ eingestellt war, zum Psychologen gegangen. Ich habe aber keine Gesprächstherapie gefunden. Selbst im Umkreis von 50 Kilometern war überall belegt und besetzt und nein, keine Zeit für dich. Und dann kam wirklich dieser Erwachungsmoment, wo die innere Stimme ganz laut zu mir gesagt hat, so Doris, das ist jetzt das äußere Zeichen. Die da draußen können dir nicht helfen. Jetzt darfst du auf deine innere Reise gehen. Und da, also ich habe vorher auch schon Seminare besucht mit Persönlichkeitsentwicklung, also mich in der Richtung auch schon informiert. Aber das war so richtig, so dieser Tipping Point für mich. Und da bin ich nach Würzburg gefahren. Ich komme ursprünglich aus Hessen, aus dem Großraum Frankfurt, Fulda. Und
Oh, da kommt jetzt
okay.
eine Verbindung, weil ich komme auch ursprünglich aus dem Hessenland, aus der
Okay,
Nähe von Marburg.
dann sind wir gar nicht so weit auseinander. Bad Hersfeld ist so mein
Ach ja.
Geburtsort. Und dann bin ich, ja, es war auch um die Weihnachtszeit, zu einem Vortrag gefahren von Hans-Georg Leindecker. Er ist ein wundervoller spiritueller Maler. Und dort lag ein Flyer aus. Und was mit Quantenheilung. Und man muss bedenken, ne, vor 20 Jahren war das ja noch etwas, was viele gar nicht sich bewusst waren. Quantenheilung, was ist das? Und dieser Flyer hat mich so angesprochen. Und da habe ich gesehen, dass so ein Erlebnisworkshop war. Und da bin ich dann wieder hingefahren nach Würzburg zu diesem Erlebnisworkshop. Und dann hat man getestet, wo so der Ursprung für meine Ängste war. Und da kamen wir zu meiner Geburt wieder. So, und das war so meine Reise, wo ich gesagt habe, so Doris, jetzt fangen wir an, Schicht für Schicht zu schauen, was eben alles deine Seele freigeben möchte, wovon sich deine Seele befreien möchte.
Und das ist ja auch dieses Schichten sich anzuschauen. Also es ist so, was ich auch im Coaching sage, hey, und jetzt gehen wir tiefer, jetzt gehen wir in deine Wahrheit. Und da ist ja auch oft so, oh, da, also es ist eben immer, oh, ist auch mal anstrengend, ne? Es ist eben kein Prozess, aber wie hast du das empfunden, diese Schichten eine nach der anderen so anzuschauen, tief reinzugehen? Wie ist das für dich?
Was früher ich besser oder schöner gefunden habe bei solchen Seminaren, du bist ja dort physisch hingefahren, das heißt, die haben vor Ort stattgefunden.
Ja.
Und wir haben an den Personen gearbeitet. Das heißt, du hattest deinen Theorieteil und dann durftest du gleich das in die Praxis umsetzen. Das heißt, wir haben das angewendet an der Person. Und das fand ich einfach mega, weil du hast sofort diese Veränderung gespürt, du bist in die Handlung gekommen, es ist was mit dir passiert, du konntest deinem Gegenüber helfen und. Und ich habe auch festgestellt, dass früher dieses Schichtenabtragen, das, was oben lag, ging wesentlich schneller und einfacher. Und heute, wenn wir schon so viel abgetragen haben, so ist es ja auch in der Natur. Guck dir einen Berg an und wenn du ins Innerste, in den Berg rein willst, wie dicht diese Schichten, diese geomantischen Schichten aufeinander sind. Und je tiefer du, dessen bin ich mir zumindest bewusst, in deine eigenen Schichten kommst, umso länger braucht es vielleicht auch mal dieser Prozess. Also früher war es so, wie gesagt, so oben ja alles so ein bisschen leicht und dann aber je tiefer du kommst, umso intensiver sind die Prozesse und ja, umso lebensverändernder sind sie eben auch.
Also ich habe jetzt da gerade ein Bild, du hast gerade ein Bild erzeugt in mir. Ich war im Elsass bei einem guten Bekannten in der Nähe von Colmar und der mag diese alten Sachen mit Bergbau, weil da wurde ja auch viel gemacht da im Elsass. Und als du das gerade sagtest, mit diesen Erdschichten und tiefer reinzugehen, da sind wir in so einen uralten Schacht gegangen und umso tiefer du reingegangen bist, umso enger wurde das. Es war natürlich auch kein Licht mehr nachher drin, sondern du hattest nur vom Handy die Lampe und es wurde immer enger und immer enger. Und dann war es auch, ich sag mal, es drückte auch so ein bisschen oder diese Angst, die dann plötzlich, ne? Und da, das Bild habe ich gerade so vor Augen. Ja, und wenn wir mal durch diese Schichten durchgehen und wir gehen da wirklich mal rein, ja, dann kann es sich auch mal eng anfühlen oder die Angst kommt. Und für mich war dann irgendwann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt nicht so groß. Andere sind schon vorher gegangen, weil die so groß waren. Es wurde immer auch niedriger. Und dann habe ich irgendwann so für mich gesagt, okay, boah, ich bin jetzt bis hierhin gekommen und habe mir bewusst gemacht, wo die Menschen damals dort drinne waren, was sie auf sich genommen haben. Und da habe ich für mich erkannt, ich habe eine Wahl. Ich kann mir das anschauen, ich kann aber auch wieder rausgehen. Und ich glaube, das ist auch das Wertvolle, so wahrscheinlich auch bei deiner Arbeit wie bei meiner, dieses, ja. Wir können da reingehen und die Schicht für Schicht, aber jeder entscheidet für sich, wie tief er geht und wann dreht er um oder wo sagt er, okay, ich atme noch mal durch und gehe durch die nächste Schicht und auch wenn es mal eng und dunkel wird. Und ich glaube, das beschreibt das, also so wie du es gerade beschrieben hast, so sich diese Schichten anzuschauen, die wir so wie so eine Zwiebel um uns gelegt haben und was und das, was da rauskommt eben, ne, Doris, also ich weiß gerade gar nicht, soll ich jetzt eher Hildegard sagen oder Doris?
Das ist mein Rufname, darfst du ruhig
Ah,
Doris
okay.
sagen.
Bei Hildegard habe ich ja immer Hildegard von
Vom
Bingen.
Bing, ja,
Ja.
die.
Das ist natürlich auch bei mir, sind immer sofort, ist irgendwas im Kopf, ne? Dieses wirklich durch diese Schichten zu gehen. Und wer bist du, also, ne, was bist du dann heute? Was hat dich dann, was machst du jetzt heute in dem, wo du gerade stehst? Was macht dich jetzt aus? Was hat deine Seele, ich sag dir mal jetzt so schön, vor dich ausgebreitet? Was ist es, was du tust?
Ich habe ganz bewusst diesen Punkt, wo mich meine Seele oder ich sage auch immer, wo ich von Gott geführt worden bin, bewusst übersprungen, möchte aber jetzt so einen kleinen Review machen dazu. Und zwar, ich habe 1975 Abi gemacht und meinen Traumberuf, Innenarchitektin zu werden, durfte ich nicht von meinen Eltern. Und dann war ich wirklich so auf der Findungssuche und wundere mich noch heute, dass meine Eltern mir das wirklich so erlaubt, gegönnt haben, mich fast ein oder über ein Jahr lang auf der Findungssuche zu befinden. Ich habe dann ein Ingenieurstudium angefangen, technisches Gesundheitswesen gab es damals schon,
Okay.
1975 in Gießen. Und dieses erste Semester war so ein Praxissemester. Und ich hatte das große Glück, in Bad Hersfeld gab es damals schon Siemens, beziehungsweise ganz früher war das Zuse, also Duden, sagt dir vielleicht auch etwas. Und da konnte ich das machen. Und ja, und dann habe ich aber so festgestellt, ist irgendwie doch nichts so für mich und studieren. Und dann habe ich dort auch gearbeitet, weil das erste Semester vorbei war, habe mich wieder exmatrikuliert. Und dann kam eines Tages meine Oma zu mir und auch eine ganz, ganz wundervolle Frau, die mich sehr stark geprägt hat und hat gesagt, du hör mal, die Frau sowieso, deren Schwiegersohn, der hat vor einem Jahr einen Optikerladen aufgemacht und der möchte jetzt ausbilden, sucht eine Optiker, also für die Lehre jemand. Und diese Frau Sommer, so hieß die, kannte mich auch von klein auf. Und dann ich hatte keine Vorstellung, nichts, ne? Und dann bin ich da hingegangen und dann hat er mich auch sofort genommen. Und so habe ich meine Optikerlehre angefangen. Und wie gesagt, wie Tobi auch immer so schön sagt, das Leben wird vorwärts gelebt, aber verstehen tust du es rückwärts. Und so habe ich dann auch irgendwann verstanden, dass diese Optikerlehre genau das war, weil diese Konstellation, der macht den Laden da auf und hat diese Zeit lang niemanden und sucht genau da. Also da haben sich zwei Personen irgendwo gefunden oder das Göttliche hat uns zusammengeführt. Ja, und so kam vieles zu mir, was mit dem Thema Sehen und Augen zu tun hatte, was auch wieder göttlich geführt war, meinen Meister zu machen. Da kam dann so das Leben, also sprich ein Mann dazwischen. Und als ich dann mein Leben nochmal 2018 neu ausgerichtet habe, kam wieder etwas zu mir. Und ich machte eine Ausbildung nochmal als ganzheitliche Sehtrainerin. Und das war so wieder ein Puzzlestück, was ich schon lange gesucht hatte, wo ich quasi, ich nenne es jetzt mal die klassische Augenoptik mit einer anderen Betrachtungsweise des Sehens oder mit dem spirituellen Blick verbinden kann. Und so arbeite ich mittlerweile, ich bin ja mittlerweile seit 2 Jahren auch im Unruhestand, wie ich immer gerne sage, anstatt Ruhestand.
Ja, danke.
Und so arbeite ich heute eben mit den Augen der Menschen, sowohl mit dem physischen Sehen als mit dem mentalen Sehen, als auch mit dem emotionalen Sehen, weil alles, dieser Begriff ganzheitlich ist ja heute sehr stark geprägt. Das heißt, wir können ja das eine nicht mehr vom anderen trennen. Und ja, aber das war auch so ein Wendepunkt damals schon mit 19, wo ich da zu meiner Ausbildung geführt worden bin. Und so arbeite ich eben heute.
Ich finde das so spannend. Also ich kann sowas total nachempfinden. Also dieses, was passiert und plötzlich geht es in eine Richtung, ohne dieses, ah, ich habe jetzt einen Plan und ich mache jetzt das und in 5 Jahren stehe ich da oder in 10 Jahren, was man ja immer so gerne macht da draußen, sondern dieses geführt zu werden. Und ich finde jetzt gerade auch dieses Thema mit dem Sehen natürlich. Also ich muss mal ganz kurz zurückspulen. Also du wolltest ja Innenarchitektin werden, ne? Also ich habe Architektur studiert. Denke gerade so, oh, da guck mal schon wieder eine Parallele. Ach, da ist schon wieder was. Also habe jetzt schon wieder den Eindruck, ah, das Resonanzfeld oder das Universum hat uns zusammengebracht. Und ich bin, habe erst Bauingenieurwesen studiert. Ne, so. Das war nicht, da habe ich schon gemerkt, das ist nicht meins. Das ist mir, also ich brauche mehr Raum für Kreativität und finde jetzt auch das mit dem Sehen. Also ich meine, ich habe jetzt auch noch eine Brille auf, das ist ja auch geil. Ich habe gerade gedacht, oh, Sehtraining, hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht. Aber ich finde, dieses Sehen ist ja eben wirklich mit ganz vielem verbunden. Es ist ja nicht nur, ich gucke durch eine Brille oder ich sehe etwas, sondern wir haben ja auch diese Spiegelneuronen im Gehirn. Und was wird uns da wieder gespiegelt? Und was sieht, also was von innen heraus sehen wir auch, ne? Und das finde ich gerade so, dass du das jetzt so miteinander verbindest. So wertvoll. Ich frage jetzt einfach mal, wenn ich jetzt so als Kundin zu dir kommen würde, vielleicht komme ich ja auch, wie würdest du dann mit dem Kunden, wie würdest du dann mit dem Kunden einsteigen oder der Kundin?
Ja, zuerst einmal ein ganz, ganz lockeres Gespräch, weil für mich ist wichtig, was ist das Ziel des Kunden? Was wünscht sich mein Kunde von mir? Kann ich überhaupt diese Erwartungen erfüllen? Ja, wenn jemand zum Beispiel -7 Dioptrien hat oder +7 Dioptrien, ist ja egal, es geht um die Zahl, und sagt, ich will in einem Jahr meine Brille loswerden, sage ich, tut mir leid, also finde ich ein bisschen unrealistisch. Also das ist also, was ist dein Ziel? Was wünschst du dir von dir? Und was, wie verändert es dein Leben, wenn du dein Ziel erreicht hast? Also diese drei Fragen stelle ich erstmal, wo sich mein Gegenüber auch Gedanken drüber machen darf. Und im Gespräch bringe ich dann schon mal so verschiedene Sichtweisen, wie ich über das Thema Augen, über das Thema Sehen denke, mit. Und dann spüre ich ja schon mal, kann mein Gegenüber überhaupt da mitgehen oder sagt jemand, oh, tut mir leid, steige ich aus, ist mir alles zu spooky. Wenn es aber dann zu einem Konsens kommt und sagt, ja, du, das klingt spannend und da möchte ich gern mehr drüber wissen, dann mache ich zunächst eine energetische Sehanalyse. Ich habe ja keine Möglichkeit jetzt, und wenn ich online arbeite, sowieso nicht, aber auch offline nicht, mit technischen Geräten. Und darum geht es ja auch gar nicht. Ich habe diese Sehanalyse für mich selber erarbeitet. Aufgrund dessen, was ich auch mit meinen Mentoren, denen ich folge, so an Wissen mitbekommen habe und eigenen Erfahrungen. Und in dieser energetischen Sehanalyse geht es sowohl um das physische Auge, also wir zerlegen quasi dein Auge in Einzelteile, so wie jemand ein Auto zerlegt, weil Thema Kurzsichtigkeit, das kann, wo in deinem Auge sind quasi die Stellen, die Stellschrauben, wo wir dran arbeiten dürfen. Und auch da gibt es einmal eine klassische Betrachtung und eine spirituelle Betrachtung, wo man auch nochmal schaut, wo sind körperliche Zuordnungen, wo sind Emotionen dazu. Dann schauen wir uns an verschiedene Punkte, ob Grundprogrammierung des Sehens bei dir integriert ist. Also das sind ganz, ganz viele verschiedene Punkte, die wir nicht alle testen, sondern du sprichst es aus und ich teste, ob dies relevant ist für deine Fehlsichtigkeit. Ich arbeite also mit einem Tensor. Ich bin also ein großer Fan von, wie gesagt, Quantenheilung hatten wir ja schon angesprochen, aber auch der Quantenphysik, du ja, glaube ich, auch, ne? Und von Schwingungen und Frequenzen. Das heißt, ich schaue mir immer an, welche Frequenz, welche Schwingung ist da drauf, okay, und was hat eben Priorität. Und dann erstelle ich ein ganz individuelles Programm für meinen Kunden und dann schauen wir einfach mal, wohin die Reise eben so geht.
Ich finde das total irre, weil es ist ja, du machst es jetzt eben auch über das Sehen, dieses wieder klar zu sehen für sich selber, ne, so. Und dann merkt man plötzlich, ah, es geht nicht mehr um, ne, Sehstärke oder sonstigen, sondern, ha, was habe ich da in mir oder was möchte ich nicht mehr so klar sehen? Kann ja auch sein. Und ich erinnere mich daran, also ich arbeite natürlich auf einer anderen Ebene, aber auch eben energetisch, also Quantenphysik ist ja auch voll meins, ne? Alles auch mit Resonanzkörpern und dass wir Energie sind. Und ich kann mich daran erinnern, ich bin, das ist schon echt lange auch wieder her, ich bin mal auf einer Möhre ausgerutscht im Edeka. Und ich war selten bei meinem Arzt. Und als ich bei dem saß, hat er mich gefragt, Andrea, was machst du denn hier? Und dann habe ich ihm erzählt, ich bin auf einer Möhre ausgerutscht, hat er natürlich gelacht, er sagt, das ist jetzt sehr erstaunlich. Und hatte wirklich Schmerzen hinten im Rücken an einer ganz bestimmten Stelle. Und naja, was macht so ein Arzt? Er gibt dir dann eine Spritze, Schmerzen und bla bla bla. Und ich habe irgendwann zu Hause gesessen und habe gedacht, ja, aber er geht nicht weg, der Schmerz. Um was geht's denn hier? Und also, um das kürzer zu machen, dann habe ich eben eine emotionale Balance gemacht bei ihm, also mit jemand zusammen. Und währenddessen kam genau dieses Thema, dieser Schmerzpunkt wurde in dem Moment stärker. Und dann sind wir tiefer gegangen und noch mal tiefer und noch mal tiefer. Und ich sage es jetzt mal kurz und knapp. Und dann war ein Erlebnis, eine Erfahrung mit meinem Vater. Das saß da hinten drin. Und ich glaube, die Möhre habe ich mir kreiert, damit ich dieses Thema löse. Und in dem Moment, wo ich es erkannt habe, aber mir geht es ja mehr so, erkennen, nicht drin rumwühlen, Erkenntnis, ah, jetzt habe ich es verstanden und jetzt gehe ich raus und verändere es. Und ich habe nie wieder ab dem Moment Schmerzen an diesem Punkt gehabt. Und das ist, glaube ich, was wir Menschen auch unterschätzen, dass wir eben diese energetische, das, was wir denken, was wir fühlen, was in unserem Unterbewusstsein rumwabert. Und was das alles für eine Auswirkung haben kann, auch auf unseren Körper und eben auch auf das Außen. Und ich finde ja seine Arbeit total spannend. Also ich bin jetzt schon begeistert. Denke, ah gut, Bodensee, ich habe sowieso demnächst, ich habe letzten, im letzten Podcast hatte ich auch schon eine, die wohnt da unten. Und ich erkenne auch jemanden in der Schweiz und habe gesagt, okay, nächstes Jahr, ich komme. Wenn du das jetzt so heute betrachtest, so die Menschen, die zu dir kommen und diese Erfahrung machen, wie ist das für dich, wenn du dann so siehst, ah, jetzt kommt es, jetzt kommen sie in dieses, ich nenne das jetzt mal Verstehen, das ist ja sehr grob, ne? Aber was geht da, was passiert da auch bei dir in dem Moment?
In dem Moment bin ich unsagbar dankbar. Dankbar und es macht für mich den Sinn wieder, ne? Versteht im Rückspiegel das Leben, diese ganzen, das ist wie so ein ICE, der dann durch meinen Kopf rast und ja, das hast du deswegen gemacht und das hast du deswegen gemacht und das deswegen. Und ich hatte neulich eine Kundin, aus Hamburg war die. Und sie hat zu mir gesagt, Doris, das ist, du warst so für mich dieser Augenöffner. Und worum geht es? Es geht um Entspannung. Im Grunde genommen ist das zwei, drei Sachen, die sie mitgenommen hat, die sie in ihren Alltag integriert hat und weiß, wenn das wieder auftaucht, was sie zu tun hat, also physisch mit den Augen. Und sie hat auch dann erkannt, dass ihre, ich nenne es jetzt mal Lebensweise oder Art zu leben, das auch ein Ausdruck ist oder sich in der Spannung ihrer Augen widerspiegelt. Ja, und es gibt viele Sehtrainer da draußen und es gibt ja so viel auf YouTube, da geht es immer nur um diese Brille weg und so. Es geht um das innere Sehen und das äußere Sehen miteinander zu verbinden. Es geht eben, wo du auch schon gesagt hast, um diese Erkenntnisreise und einfach zu erkennen, okay, das genau. Und wenn ich das dann so mache und dann verändert sich etwas.
Das finde ich auch gut, weil du ja am Anfang gehst du ja her und ich sag mal, du nimmst ja das Auge und nimmst es ja so. Das ist zum Beispiel, was mich ja auch total abholt, weil wenn ich dann das verstehe, wie auch so ein Auge funktioniert oder was macht das und das, dann hat man ja schon was in sich. Also man hört es ja und kriegt dann eine Vorstellung von dem, was dieses Auge auch leistet für einen. Und das ist, finde ich, immer sehr, sehr wichtig. Auch Dinge, das ist jetzt auch, ich habe ja jetzt durch die Art of Communi also Communication, ich habe jetzt ja tatsächlich gesagt, okay, ich biete jetzt eine Ausbildung an. Hatte ich eigentlich nie vor, aber so ist das Leben eben. Und merke auch da drin, wie wichtig auch erstmal ist, zum Beispiel das zu verstehen, was Kommunikation ist. Es ist nicht nur Worte, sondern hey, es gibt da auch noch die Gesichtsmimik. Körperhaltung. Was machen die Augen nämlich? Weil unsere Augen reden ja auch. Und das vergessen wir. Und ich hatte gestern noch einen jungen Mann im Coaching, der erzählt hat, er würde mit einer Freundin gerade ganz viel reden, 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 bis ich irgendwann dahinter gekommen bin. Nein, nein, die kommunizieren über WhatsApp. Also die reden auch nicht mehr, sondern die schreiben. Und da sind jetzt so ein paar Probleme aufgetaucht. Was sollen wir jetzt sagen dazu, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, aber was du jetzt verpasst ist, du siehst nicht ihre Gesichtsmimik. Du nimmst ihre Augen nicht wahr, weil ich habe gesagt, wenn du in die Augen schaust, dann weißt du, um was es geht. Weil da bist du in der Verbindung zu der Person, in der Haltung. Ne? Was macht sie mit den Händen? Oder geht sie zurück oder vor? Oder dann habe ich gesagt, das ist, was wir unterschätzen. Das ist so viel mehr. Diese Kommunikationsebenen und für mich gehören die Augen nämlich genau auch dazu. Weil wenn du jemanden tief in die Augen guckst, und es beginnt ja schon morgens mit einer Spiegelarbeit, sagt dir ja wahrscheinlich auch was, vielleicht für den einen oder anderen nicht, dieses sich morgens selber was Positives zu sagen, ne? Dieses, hey, ich bin dankbar dafür, dass du da bist. Das macht natürlich was, weil wir schauen uns da tief in die Augen. Und das ist der Weg ins Innere. Also von daher finde ich jetzt deine Arbeit mega faszinierend und wo es dich auch hingeführt hat. Und das machst du ja jetzt auch schon ein paar Jahre, so wie du gesagt hast. Und so für dich jetzt, so wo du sagst, okay, du bist ja jetzt auch nicht, was hattest du vorhin gesagt, Unruhestand, ne? Also bedeutet, ey, Stillstand geht gar nicht.
Nee. Mein Partner sagt zu mir, du bist ein kleines Wuseli, weil der ist auch Schweizer und der sagte
Ah, okay.
Wuseli.
Ich muss aber ganz kurz nochmal zurückgehen. Du hattest ja deinen Opa erwähnt, der so wichtig für dich war. Was war das, was du von ihm mitgenommen hast, wo du auch heute, weil du hast ja immer wieder diesen Rückblick, aha, wo du sagst, das war so wertvoll für mich, dass das ist eben, was mich auch vielleicht heute auch ausmacht.
Mein Opa war Förster.
Ach, guck mal.
Ich bin also
Also sorry, wenn du
über.
so weitermachst, ne? Das geht, also ich meine, mein Opa war zwar auch Chef von einem Bauunternehmen, aber der war eben auch Jäger,
Jäger.
ja, aber hat eben mehr wie ein Förster gearbeitet dort in der Umgebung und hat gesorgt, dass das Ganze im Gleichgewicht bleibt und so. Ja, okay, erzähl weiter. Ich möchte
Okay.
mal.
Also mein Opa war Förster, also Oberförster, wie sich das ja nannte, also richtig, also auch Beamter im Staatsdienst. Und ich habe dieses Bild, werde ich, glaube ich, bis zu meinem letzten Atemzug in mir tragen. Dieses Bild von diesem Forsthaus und diesem kleinen Garten und auch diese Weihnachtszeit. Ja, und wir hatten im Wald drin, auf einer kleinen Lichtung, eine kleine Hütte. Und da gab es keinen Strom. Das Wasser wurde aus einer Quelle geholt. Meine Mutter hat immer gesagt, es ist der beste Kaffee. Also wir hatten dann so einen Gaskocher oder was auch immer. Das war der beste Kaffee, den sie in ihrem Leben getrunken hat durch dieses Quellwasser. Und ich habe hier noch so ein schönes Bild. Ich zeige es dir mal. Leider können wir es nicht. Kannst du es sehen?
Ah, ja, ich kann das sehen. Ja, okay.
Leider können es halt unsere Zuhörer nicht sehen. Deswegen beschreibe ich es mal. Da sitze ich eben auf dieser Lichtung als, ich sage mal so, als Dreijährige und neben mir ist der Raudi. Raudi ist ein Dackel. Mein Opa hatte eine Dackelzucht, also von daher war das vollkommen gewohnt für mich, mit Hunden groß zu werden. Und er hat mich immer, immer, egal wie alt ich war, mit in den Wald genommen. Und früher zu der damaligen Zeit gab es noch die Waldfrauen, also die Kulturfrauen nannte sich das. Das heißt, früher wurde ja noch geschaut, wie du eben gesagt hast, so diese Pflege im Wald. Heute wird ja alles liegen gelassen, kann man für oder dagegen sein, wie auch immer, will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber früher gab es das eben noch, ne? Dass das alles schön gemacht worden ist. Ja, und er hat mich mit auf die Pirsch genommen. Das heißt, wir saßen dann auf da gab es so einen Stock und den hast du aufgemacht und dann hattest du die Sitzfläche, dann hast du dich dahingesetzt und dann hast du dann vielleicht 3 Meter vor dir das Wild laufen sehen. Ich hatte keine Angst als Kind. Das kannte ich nicht. Nur mein Opa hatte dann auch so eine Pfeife und konnte Tiere nachahmen. Und wenn wir dann in dieser Hütte waren, dann hat er sich natürlich so einen kleinen Spaß draus gemacht. Und dann habe ich, wenn dann dieses Geräusch kam oder dieses Tier nachgemacht worden ist, dann bin ich dann schon ein bisschen zusammengezuckt, ne, und war da ein bisschen so als kleines Mädchen stinkig, ne, warum ich meinen Opa jetzt ärgern will. Aber das war so diese Verbundenheit zur Natur. Und das Thema Wald ist für mich etwas, ja, das für mich Erdung, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir sind momentan leben wir in so einem Spiritualität, dass viele Menschen schweben, besonders viele Frauen, und vergessen ihre Erdung. Und das ist eben so wichtig. Und das hat mir, glaube ich, einen ganz, ganz wertvollen Grundstock mitgegeben für meine innere Erdung.
Also, liebe Zuhörer, es gibt Menschen, die kommen zusammen, so wie die Doris und ich jetzt. Ich muss echt jetzt so, ich grinse gerade selber in mich hinein, weil mein Opa hatte auch eine Hütte im Wald gehabt. Da gab es nur Gaslicht, also, ne, und da gab es diese Hexe. Also, ich weiß nicht, ob das einer kennt, wo man drauf kochen kann. Und ja, und es gab eben auch eine Quelle, wo wir unser Wasser her hatten. Und er hat mich auch immer mitgenommen, so mit auf den Hochsitz und wenn auch die Jagd war, war ich immer mit dabei. Und es war gar nicht die Jagd selber, sondern ich glaube auch mein Opa hat das genossen mit mir, mit seiner Enkelin und ich mit ihm. Und ich habe eben auch von daher, also Wald, wenn ich alleine, jemand sagte letztens, boah, Andrea, läufst du jetzt allein durch den Wald? Und ich so, ja. Warum soll ich das jetzt nicht tun? Ja, aber es könnte doch. Und das ist gar nicht da, sondern es ist diese, wie du sagst, diese Verbundenheit und dieses auch, diese Extreme, die gerade draußen laufen. Ne? Ah, da ist es spirituell, da ist dieses, ja, Alltag oder dieses Pragmatische. Aber diese Verbindung wieder, weil wir sind alles, also diese Verbindung herzustellen und dass wir nicht da oben nur rumschweben, sondern die Erde ist das, die ist ja Mutter Erde, die uns ja auch hält und trägt und uns auch viele Dinge zeigt. Und ich finde das gerade so spannend, weil ich da gerade merke, wie viel auch so in Geschichten wir schon so eine Verbundenheit haben. Und das ist für mich energetisch auch, ne? Resonanzfeld. Du kommst mit Menschen zusammen, die genau zum richtigen Zeitpunkt da sind. So wie jetzt dein Opa, es war auch bei meinem Opa so, der für mich so prägsam war, der sich sogar nach seinem Tod nochmal gezeigt hat, damals in Basel übrigens, bei Gordon Smith, also Gordon Smiths Medialität, ne, wo Gordon auf der Bühne stand, wir waren 4000 Menschen und er sagte, hey, ich habe hier einen älteren Herrn und der heißt Paul Müller. Und ich saß im Publikum und habe gedacht, das kann jetzt nicht sein. Und da habe ich Botschaften von meinem Opa bekommen. Und da waren Sachen drin, die konnte Gordon nicht wissen. Und für mich ist es so, weil mir dann bewusst wurde, weil ich war auch bei Gordon, meine Medialität, die für mich normal ist, in meiner Welt, selbstverständlich, wurde mir erstmal dort bewusst, ah, das ist nicht für jeden selbstverständlich. Und ich glaube, das ist so, der ein oder andere hat etwas in sich und denkt, es wäre selbstverständlich, aber es ist eben ein Schatz, der jeder irgendwas in sich trägt, was jetzt wieder gezeigt werden darf. Und da sehe ich so in dir, also diese, ich bringe dich wieder ins Sehen, nicht nur im Außen, sondern auch im Innen. Und finde ich mega faszinierend. Ich merke schon, ich komme. das ist so. Und was brauchen jetzt die Menschen da draußen? So auch gerade die Zuhörer, ne? Also der ein oder andere, aha, okay, ist ja vielleicht auch komplettes Neuland, was derjenige gerade hört. Oder
Ja.
diejenige, ich muss ja immer, ja, na, ihr kennt das ja schon, ich habe keine Lust auf dieses Ding. So.
Nein, 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 ich auch nicht.
Nein, weil alle verstehen mich im Punkt. Was ist es, wo du sagst, für denjenigen, der es jetzt vielleicht auch das erste Mal hört, boah, was ist denn das für ein Weg? Oh, ich möchte auch mal mehr erfahren. Was würdest du dem auch mitgeben? Was wäre so der, so um diesen Mut, also ich meine, da gehört auch manchmal schon Mut zu, ne? So einen Weg einzuschlagen. Für dich war es ja, ich glaube, auch eine Art Selbstverständlichkeit, diesen Weg einzuschlagen, weil es ging gar nicht anders. So,
Genau.
ne? Aber manche stehen ja an so einem Punkt vielleicht gerade im Leben, merken, es geht nicht weiter. Und Vielleicht ist gerade dieses Ding der Einstieg dahin. Was würdest du dir mitgeben?
Ja, du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt in meiner Arbeit an. Und das merke ich auch immer wieder in Gesprächen mit Menschen, die das noch nicht so greifen können. Das ist auch manchmal die Schwierigkeit, mal wieder auf das Thema Kommunikation kommen. Und du hast es auch sehr schön mit dieser Selbstverständlichkeit. Also ich gehe da vollkommen d'accord mit dir. Dass das eben, was für mich selbstverständlich ist und da draußen jemand anders sagt, wovon redet ihr gerade, ne? In dem Moment des Gespräches es super finden, aber dann nicht den Mut haben zu sagen, okay, Doris, ich mache jetzt einfach mal ein paar Session mit dir. Und ich sage immer, solange es da draußen noch Anbieter gibt, die noch billiger die Brille anbieten, noch billiger die Gläser anbieten, solange werden die Menschen diese Arbeit, die ich mache, im Großen nicht zu schätzen wissen. Es gibt einzelne Menschen, die auch, ich hatte da so 4 Interviews auch auf YouTube von so einem Gesundheitskanal, die sich dann bei mir gemeldet haben. Oder im Grunde genommen ist es bei mir immer Mundpropaganda, also Weiterempfehlung eben. Und ich kann nur jedem raten, sich bewusst zu machen, welch wundervolles Organ, du hast am Anfang schon mal angesprochen, wir da haben und welche Belastung dieses Organ durch unsere digitalen Geräte momentan belastet ist. Noch, ich sage wirklich ganz bewusst, noch gleicht unser Körper mit all seinen anderen Organen, die da auch mit verbunden sind, das Ganze aus. Aber es gibt schon immer mehr Menschen, die eben auch an Augenkrankheiten leiden. Dieses Thema Makuladegeneration ist ja eine winzige Stelle, auf der Netzhaut, wo das die Stelle des schärfsten Sehens ist. Es sind immer mehr junge Menschen betroffen. Früher waren es Menschen, sage ich mal, 70 an aufwärts. Und vor allen Dingen die Kinder heutzutage in der Grundschule schon mit den digitalen Geräten herangeführt werden. Man muss sich bewusst machen, dass mit dem 8. Lebensjahr, auch erst mit dem 9. Lebensjahr, das beidäugige Sehen abgeschlossen ist. Nur weil wir 2 Augen haben, heißt das noch lange nicht, dass beide Augen an dem Sehprozess beteiligt sind. Und du siehst, das ist einfach dieses. Ja, es funktioniert ja. Es funktioniert ja. Ich habe jetzt gerade auf LinkedIn so einen schönen Post gemacht. Gell, solange es funktioniert, ist alles gut. Aber wenn irgendwas ist und dann muss schnelle Hilfe her und dann soll am besten das, was schon ganz lang geschlummert hat, im nächsten Moment wieder in den, ich sag mal, bewusst göttlichen Urzustand zurückgebracht werden. Aber das funktioniert so nicht. Ja? Und viele Menschen ergeben sich überhaupt nicht diese Erlaubnis, diese innere Erlaubnis, dass wieder alles in den Urzustand zurückkommen darf, weil das würde ja ganz krass ihr Leben auf den Kopf stellen. Du siehst, es greift so vieles ineinander und deswegen nenne ich mich auch gerne Botschafterin für die Augen der Menschen. Mir ist wichtig, so jetzt das Gespräch, was wir beide haben, oder auch wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, diese Botschaften, diese Sensibilisierung in Gang zu bringen. Und wenn ich hier so Kurse gegeben habe, also auch offline, also mit Menschen, dann höre ich immer wieder, Doris, warum erzählt mir das kein Augenarzt oder kein Optiker? Und dann sage ich, naja, ich weiß es nicht warum. Optiker weiß ich natürlich, weil sie könnten sogar ihr Geschäft damit verbinden. Ja? Es gibt ja auch klassische Ärzte, die homöopathisch arbeiten. Und deswegen haben sie ja trotzdem nicht weniger Patienten. Ja? Da ist eben dieses kollektive Bewusstsein, da sind so viele Sätze noch drin, wo wir auch im kollektiven Bewusstsein eben arbeiten dürfen. Und es können zum Beispiel auch frühkindliche Reflexe sein, die nicht integriert worden sind, die mit dem Sehen eben zu tun haben. Da arbeite ich dann halt mit einer ganz wundervollen Ergotherapeutin zusammen. Also ich mag immer dann so das dann auch gerne abgeben an Menschen, denen das ihre Berufung eben ist. Und meine Berufung liegt eben auf dieser anderen Ebene, dieses Erkennen. Und ja, es braucht, glaube ich, noch eine Zeit, liebe Andrea, um die Botschaften, die ich nach draußen zu senden, sende, dass die Menschen sagen, jawohl, ich möchte auch präventiv etwas machen. Neulich sagte eine Kundin, keine Kundin, eine Frau zu mir, ach Doris, weißt du, präventiv ist nicht sexy. Ja. Ja, so, wenn jemand so in dieser Denkweise ist, dann, ja, dann darf es durchaus so sein. Und dann wünsche ich ihr nur von ganzem Herzen, dass sie nicht irgendwann mal sagt, ach, hätte ich damals doch auf die Doris gehört, hätte vielleicht mal mit ihr gesprochen. Ne?
Ich finde, das ist auch so, was ich auch sage, was die Leute unterschätzen, eben dieses Innere, diese mentale Arbeit auch. Und wie oft habe ich auch schon welche gehabt, die gesagt haben, oh, ich habe hier Schmerzen und so. Dann sage ich, ja. Und habe ich gesagt, jetzt nimmst du deinen Körper, bringst ihn zum Arzt und sagst, bring das Ding mal wieder in Ordnung. Ich komme in einer halben Stunde wieder und hole es ab. Und wie ich das vorhin schon mit der Möhre gesagt habe, manchmal ist es eben nicht genau das, sondern weil, wenn du, was du vorhin sagtest, wenn dann jemand kommt und merkt plötzlich, ah nee, da gehe ich nicht weiter, da ist ja dann eine Angst. Da ist eine Veränderung. Es könnte ja sein, dass das etwas ist, was mein Leben vielleicht auch umkrempelt. Oder wir erkennen, wenn wir in die Wahrheit gehen, ich bin gerade nicht mehr auf meinem richtigen Weg. Und das ist, glaube ich, was die Menschen sehen sich dann sozusagen nach Sicherheit. Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Und ah, nee, ich bleibe mal lieber da drinne. Aber dieses, was sie sich da nehmen, das Geschenk, was sie sich selber geben. So, zu sich zurückzufinden, dieses Ich bin, jetzt kommt es gleich wieder, ne, von Precht, dieses und wie viele davon. Das ist ja, wo ich sage, macht mir am meisten Freude bei mir selbst. Innerlich zu wachsen, mich zu kennenzulernen, also diese Essenz in mir. Und es ist nicht das, was das Außen sieht, sondern es wird immer wichtiger, wieder vom Innen ins Außen zu leben, als umgekehrt. Und das hier ist ja Außenbrille. Und ich habe letztens schon gedacht, weil ich suche das Ding natürlich immer. Bei mir ist das eben Lesen, ne? Ich kann weit schauen. Also manche sagen zu mir, boah, Andrea, was du immer alles siehst. Aber ich sage, guck mal da oben, der Vogel, das ist ein Bussard. Woran kannst du das erkennen? Dann sage ich schon, ja, siehst du das nicht an den Federn und an den Farben? Und ja, aber ist doch so weit weg. Und sagt, ja, in der Ferne sehe ich unfassbar gut, was hier ganz nah dran ist, so, ne? Das, ja. Aber das ist, was du auch sagtest mit den Computern oder eben am Dings. Ich mache ganz oft so Sachen wie, wenn ich jetzt lange jetzt hier vorsitze, gucke ich immer gerne, immer zwischendurch wieder in die Ferne. Und dieses in die Ferne schauen, hier hinschauen, in die Ferne schauen. Das verlieren die Kinder, weil die nur noch im Raum sind. Diese haben nur noch einen begrenzten Bereich, wo sie diese Ferne, diese Wahrnehmung auch, ich sag mal, in der Natur ja so nicht mehr bekommen, ne? Weil ich meine, auch die sind in den Kindergärten, in den Schulen. Die kommen ja manchmal erst um 17 Uhr wieder nach Hause. Ja, also da braucht es schon Menschen wie uns.
Vielleicht darf ich noch ganz kurz
Ja,
gerade
gerne.
fachlich, weil es auch dazu passt, dieses ständig Fokussierte, also sprich eine ständig Nacharbeit. Ich rede jetzt wirklich ganz bewusst auch mal von den Kindern. Wir verlieren das periphere Sehen, ne? Das, was rechts und links ist. Du guckst geradeaus und siehst aber trotzdem rechts und links, ah, da ist auch, das muss, es geht gar nicht ums scharfe Sehen. Die Menschen sind immer so fokussiert auf diese absolute Sehschärfe. Und das ist ja das, was der Optiker eben macht. So, und dieses periphere Sehen hat mit unserem Gleichgewicht zu tun. Und wenn wir heute viele Kinder, höre ich, die können nicht mehr auf den Schwebebalken gehen oder Klettergerüste und so weiter, weil sie dieses Gleichgewicht, und da sieht man schon mal, wie eine Funktion des Auges mit dem Ganzkörper eben verbunden ist.
Ja,
Ja.
das finde ich gerade spannend, weil ich das auch immer so mit den, ich bin ja auch Kindercoach. Das ist auch übrigens eine Übung, die ich immer mit den Kindern mache, dass ich die sage, jetzt stell dich hin, breite deine Arme aus. Und dann sage ich ja so, und jetzt weißt du ja, du kannst ja, wenn du gerade ausguckst, was siehst du alles? Und dann beschreiben wir alles so, ne? Und dann fangen die plötzlich an und merken, ich kann sogar über diesen Bereich meiner Hände nach hinten auch noch was sehen. Es ist immer so, dass ich ihn so bewusst mache, hey, es gibt nicht nur dieses eine, sondern es ist noch mehr in deinem Leben, was du in dem Fall unbewusst trotzdem siehst. Das finde ich total spannend, was du da erzählst. Also das ist mein Herzensding auch, Menschen zu unterstützen, auch gerade in dem Fall auch Mütter, Frauen, weil die heute alle in diesem Stressfaktor sind, Beruf, Familie, jonglieren, geben alles, fallen hinten über. Ich sage es einfach mal, sie stellen sich ganz hinten an, alle anderen sind zuerst und versuchen, der Druck, der im Außen herrscht, ob es in den Schulen ist, Kindergarten, was Kinder ja alle schon können müssen im Kindergarten, ist ja unglaublich. Und dieses, und dann das alles noch zu verbinden. Und dann haben wir ja auch noch so ein Ding, wir Frauen, wir haben dann so ein Harmoniesuchtsding, ne? Und verlieren sich aber im Ganzen. Und es wird gerade nicht besser. Ich habe das Gefühl, es wird extremer. Und ich denke, okay, und was leben wir dann den Kindern vor? Ist das die Zukunft der Kinder? In so einem System mit Druck und diese Wahrnehmung nicht mehr zu haben, das, was in uns eigentlich verankert ist, ne? Ist das so, dass du auch so auch oft mal Kinder bei dir hast in dem in deinen Sitzungen oder in deinem Coaching oder wie auch immer ich das nenne? Oder eher doch die Erwachsenen?
Kinder weniger. Ich hatte mal ein Kind, da ging es eigentlich um was ganz anderes, um Blutschwämmchen, aber es war spannend, auf was für Themen wir da gekommen sind. Und dann war jetzt, ist ein 17-jähriger Junge bei mir. Ich habe auch schon 13, 14 Jugendliche gehabt, aber sag mal, überwiegend, wenn ich mir das so insgesamt anschaue, sind es doch die Erwachsenen, die eben zu mir kommen. Und ich hatte mal einen Vater, genau, der hat präventiv was machen wollen, weil er hat eine Firma und da war die 8-jährige Tochter. Und dann haben wir quasi zusammen dieses Coaching gemacht. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und die 8-jährige Tochter, vielleicht auch eine ganz klitzekleine Geschichte dazu. Wir hatten dann eine Übung, wo es um die liegenden Achten zu malen ging. Da gibt es so eine Übung 8x8. Und da ist die total ausgeflippt. Und das hat überhaupt nicht zu ihrem, so wie ich sie vorher von der Typologie her wahrgenommen habe. Also da scheint etwas so, wenn man jetzt die 8-mal den linken Bauch als Vergangenheit nimmt, den Kreuzungspunkt als Gegenwart und den rechten Bauch als Zukunft. Ja, da scheint also irgendetwas in ihr oder auch mit den Gehirnhälften verbinden, irgendwas war da getriggert. Und ja, aber gut, wir sind dann nicht näher eingestiegen darauf, aber dass das, also es gibt im Grunde genommen alle möglichen Kombiarten, aber doch überwiegend Erwachsene.
Ah, okay. Was würdest du als Schlusssatz dem Zuhörer jetzt gerne mitgeben?
Etwas ganz Einfaches. Morgens, wenn ich noch im Bett liege, dann, ich beziehe es jetzt mal auf die Augen, weil wir das Thema jetzt zum Schluss hatten. Dann klopfe ich so mit gekrümmten Fingern um meine Augen herum, klopfe auch den Nasenrücken und energetisiere quasi mein Sehen, bevor ich die Augen aufmache. Und dann bin ich dankbar dafür, was ich alles sehe. Sage auch, so, dann lasst uns gemeinsam in diesen wunderschönen Tag starten. Und abends, wenn ich im Bett liege, dann mache ich diese bekannte Palmierübung, das heißt die Hände aneinander reiben. Ich lege die Fingerspitzen übereinander, sodass hier unten im Handballen dieses Dreieck ist. Dann lege ich die gekreuzten Hände an der Stirn ab und den Handballen unten am Wangenknochen und schließe meine Augen, nehme zwei tiefe Atemzüge. Und danke meinen Augen, meinem Gehirn, meinem Sehsinn, ja, für ihr wundervolles Dienen. Und ich glaube, das ist etwas, wenn diese Übung schon mal integriert wird, diese Wertschätzung von diesem wundervollen Organ, ich meine, ich bin jetzt nur mal stellvertretend für die Augen. Das ist schon mal etwas ganz, ganz Wichtiges, weil ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass in jedem Organ auch gewisse Wesenheiten sitzen. Auch wenn ich meinen Computer anmache hier, dann ist das für mich auch nicht nur einfach ein Bildschirm oder ein Computer. Es ist für mich auch eine Wesenheit, wo ich eine gewisse Wertschätzung reingebe. Und wenn wir das so verinnerlichen können, morgens so dieses Begrüßen und abends diese Dankbarkeit, dann können wir schon mal sehr viel für unsere Augengesundheit und auch generell für unsere Gesundheit tun. Und das würde ich gerne zum Abschluss mitgeben.
Oh, ich danke dir. Das ist, also ich mache es auf jeden Fall. Ich finde das gerade so toll. Ich habe gedacht, okay, Andreas, probiere ich gleich direkt aus, weil ich habe heute Morgen noch nicht das gemacht. Aber danke, danke, danke für dieses bereichernde Interview. Und ich weiß jetzt schon, ich werde wieder auf dich zukommen, wir haben einen bestimmten zweiten Teil. Weil da ist so viel drinnen, noch so viel Verborgenes, was bestimmt auch gerne noch erzählt werden möchte. Also auf jeden Fall, ich danke dir für dieses tolle Interview. Mega.
Ich danke dir ganz besonders, dass wir ja den Weg zusammen, dass wir geführt worden sind zusammen. Und
Genau.
ich wünsche den Zuhörern eine wundervolle Umsetzung.